Dienstag, 19. Juli 2022, 17.59 Uhr und 20 Sekunden. Der Alarm geht ein, Herr Ried.
Genau, ich habe gerade telefoniert und dann beginnt mein Handy immer so verdächtig zu vibrieren, wenn die Feuerwehr alarmiert wird. Und dann weiß man, jetzt ist irgendwas passiert. Und was dann da im Display stand, das klang erstmal relativ harmlos. Flächenbrand unter 100 Quadratmetern war die Alarmierung.
Und kurz darauf hörte ich auch, da ich am Steinbruch wohne, die ganze Feuerwehr rückte aus. Und genau. Es wurde so einiges offenbar angefordert.
Ja, die gesamte Gemeindefeuerwehr ist erstmal angerückt. Das ist jetzt auch nicht ganz unüblich bei einem Flächenbrand. Aber schon beim Eintreffen, also ich war, glaube ich, das vierte Fahrzeug sozusagen. Ich bin da der Bürgerinnen Feuerwehr hergefahren. Da waren das schon deutlich mehr als 100 Quadratmeter und das Feuer auch schon deutlich auf dem Weg in den Wald hinein. Das hat dann erfordert, dass am Ende fast alle Feuerwehren des Landkreises, Feuerwehren aus dem Landkreis Gießen und Feuerwehren aus dem westlichen Vogelsberg, letztlich sich alle in Schönstadt an diesem Waldstück versammelt haben, um dem Waldbrand Herr zu werden, der dort sich so langsam aber sicher ausgebreitet hat.
Da Sie direkt mit dabei waren, wie stellt sich so eine Lage dar? Dann kommen da einige Löschfahrzeuge an. Und wie ist dann sofort die Kaskade, um zu entscheiden, wen man anfordert?
Also man muss ja erstmal versuchen, sich einen Überblick zu verschaffen. Das war schon schwierig genug, weil von diesem Feld, das ursprünglich im Brand stand, schon eine einigermaßen große Fläche abgebrannt war. Das Feuer sich in Richtung Wald vorgearbeitet hat, in deutlich schneller Geschwindigkeit. Und man erstmal schauen muss, wie kommt man da jetzt eigentlich bei und wie macht man das? Und das war schon relativ schnell klar, das ist jetzt sicherlich nichts, was die Gemeindefeuerwehr Kölbe alleine regeln kann. Da werden zusätzliche Einheiten benötigt und das läuft ja dann über den Kreis. Also sobald mehr als eine Kommune beteiligt ist, geht die Einsatzleitung eigentlich an den Kreis über und die müssen das dann koordinieren und entsprechend auch anfordern und das ist auch genauso passiert.
Und welches Bild hat sich weiter dargeboten und wie entwickelte sich die Situation?
Also ich würde mal sagen, innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten war das Feuer auf jeden Fall schon deutlich im Wald. Da stieg eine dicke Rauchwolke mitten aus dem Wald auf. Also ich sag mal so ab der 8., 9., 10. Baumreihe, also schon relativ tief drin. Man sah mal den Flammenschein da durch. Also das war schon interessant, dass das Feuer ist richtig gesprungen. Die Laubgehölze, die da so am Rand des Waldes sind, die sind unten ein bisschen schwarz, aber das war es eigentlich fast schon. Aber die Nadelbäume weiter im Wald drin, die haben wirklich gebrannt wie Zunder. Also da,
das entzündet sich dann von oben und brennt sich dann runter und zur nächsten
Stufe? Das ist ein Bodenbrand gewesen. Also Sie konnten dann auch sehen, dass so zwei trockene Fichten, sag ich mal, nebeneinander stehen, dann kriecht das Feuer nach oben zum Gipfel und springt dann vom einem Gipfel auf den nächsten Gipfel und kriecht dann an dem Baum wieder runter und läuft so weiter.
Oh, kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man nie dabei war.
Nee, also das sind auch so Bilder, die kennt man so aus Kalifornien, Australien. Und wir hatten es ja hier schon mal im letzten Jahr, so einen Fall gab es auch mal in Brandenburg, so einen großen Waldbrand. Mhm. Aber hier hatten wir das so noch nicht. Es war überhaupt, hat mir der Zuständige vom Landkreis gestern Nachmittag noch gesagt, der größte bekannte Löscheinsatz im Landkreis überhaupt mit über 500 Feuerwehrleuten.
Dass Sie sagen Löscheinsatz. Es ist ja nicht so, wenn man da im Feld ankommt, am Waldesrand ist, dass man gleich die nächsten Hydranten um die Ecke hat. Wie ist das jetzt alles abgelaufen?
Ja, der nächste Hydrant war ungefähr 600 Meter entfernt. Das heißt, das Löschwasser war natürlich ein Riesenproblem. Man braucht ja Unmengen Wasser, um so einen Brand zu löschen. Selbst wenn man alle Tanklöschfahrzeuge zusammenzieht, alle Katastrophenschutzzüge zusammenzieht aus dem Landkreis, reicht das am Ende nicht. Und wir haben dann entschieden, dass wir die örtlichen Landwirte und auch die Landwirte der Region bitten. Es kamen auch sogar schon Landwirte von sich aus, die haben die Feuersäule gesehen und haben gleich ihr großes Wasserfass voll gemacht und sind direkt gekommen. Und das hat uns letzten Endes enorm geholfen. Also ohne die Landwirte mit ihren großen Wasserfässern hätten wir nie im Leben genug Löschwasser da vor Ort gehabt. Das wäre gar nicht gegangen. Man muss ja sehen, die Feuerwehrfahrzeuge, wenn die leer sind, also die Tanker leer sind, fahren die dann zur Wasseraufnahme irgendwo hin. Mhm. Und dann sind die ja weg mit Feuerwehrleuten und kommen dann irgendwann wieder. Und dadurch, dass die Landwirte das übernommen haben, konnten die Feuerwehrfahrzeuge und die Feuerwehrleute kontinuierlich vor Ort bleiben.
Ach, das hat so wirklich Kontinuität in der Wasserversorgung geführt.
Ja, das hat ein bisschen gedauert, bis das so geklappt hat, aber ja, hat dann doch zu einer kontinuierlichen Versorgung geführt. Und ich meine, so ein Wasserfass gehen 16.500 bis 20.000 Liter rein. Übrigens, das THW pumpt das in 3 Minuten voll. Also wenn Sie das mal gesehen haben, wie die an so einen See gehen mit ihrer großen Pumpe und dann ist nach 3 Minuten sind da im Grunde fast 20 Kubikmeter Wasser abgesaugt, dann ja, also weiß THW, man auch, wozu man das THW hat.
THW war also auch beteiligt.
Ja.
Wo haben die gestanden? Wahrscheinlich in Bürgeln an der Kiesgrube?
Also aus der Bürgener Kiesgrube wurde das meiste Wasser entnommen. Wir haben auch noch Wasser entnommen von dem Teich in Schönstadt und natürlich auch von unserem Löschteich in Redderhausen.
Das wird dann, muss ja alles hin und her transportiert werden, ja.
Und auch aus der, im Übrigen aus dem Wassernetz des ZMW, also aus der Fernleitung, das wurde in Bernsdorf angezapft. Also Unmengen. Ich stand heute in der Zeitung vom ZMW, ich glaube 500 Kubikmeter schätzen sie, aber das kann nur das sein, was aus dem Netz entnommen wurde. Es war mit Sicherheit noch deutlich mehr Wasser, wenn man sogar vielleicht Wasser hinzuzählt.
Ja, ja, da hieß es ja auch so schön, dass da keine Rechnung gestellt wird, weil man gar nicht weiß, wer abgenommen hat, ne?
Ja gut, aber
ich meine, das ist sowieso
die Löschwasserversorgung, unfällig. Genau, ich wollte gerade sagen, also das ist glaube ich schon auch richtig, dass das über die Allgemeinheit dann getragen wird, weil das ja letzten Endes für jeden Ort und jedes Haus und jede Liegenschaft gilt, dass wenn es dort brennt, nicht jemand erstmal einen Wasserzähler anschließt, um zu gucken, wie viel Wasser jetzt verbraucht wird.
Ja, das ist das Letzte, was man macht.
Ne? Ganz genau.
Wie viele Feuerwehrkräfte aus der Gemeinde Kölbe waren vor Ort?
Feuerwehrkräfte aus der Gemeinde Kölbe, würde ich sagen, insgesamt ja, Sicherheit 60, 70, 80. Also das kann ich gar nicht so genau sagen, weil die natürlich auch sehr unterschiedlich gekommen sind. Dann mussten manche auch, kamen später nach. Also es kamen ja nach und nach immer mehr Feuerwehrleute dazu, auch selber bei uns. Einfach weil, ja, die vielleicht noch nicht rechtzeitig von der Arbeit zurück waren oder eigentlich zur Arbeit wollten, hatte ich zumindest auch schon ein, zwei Fälle, und dann erst abgesagt haben und dann doch noch nachgekommen sind. Ich habe sogar zwei Feuerwehrleute gesehen, die sind also in voller Montur, also nicht so ganz genau wussten, wo es war, erstmal gelaufen. Also das kann man sich bei diesen Temperaturen auch kaum vorstellen.
Ja, das muss man jetzt auch noch berücksichtigen. Wir hatten vorgestern kurz vor 40 Grad. Ne?
Ja, es waren 38 Grad Lufttemperatur, plus halt das Feuer, ne? Das macht es auch nochmal richtig heiß. Und man muss schon sagen, wenn man sieht, was die Feuerwehrleute da gemacht haben, also sind sie da so, ich sag mal, so ein Beispiel, so ein Feuerwehrmann, der Anfang 60 ist und der steht da und hält 4 Stunden einfach den Schlauch. Ununterbrochen.
Was anstrengend ist.
Das was ist ja wirklich nicht, anstrengend
das ist, weil das schießt ist ja nicht wie ein Gartenschlauch.
Genau, oder auch jüngere Feuerwehrleute natürlich, die man dann eher in den Wald schickt, die da in voller Montur mit Atemschutzausrüstung da sich im Wald versuchen zu orientieren, wo man nicht so richtig weiß, wann jetzt der nächste Ast irgendwo runterfällt oder vielleicht auch einen Baum zerbirst, weil da das innen ausgeglüht ist. Also das, da muss man schon echt den Hut vorziehen.
Das klingt beeindruckend. Wie war das dann mit der hereinbrechenden Dämmerung und dann der Nacht? Wie hat man das gelöst? Jetzt könnte man ja so platt sagen, Feuer sieht man, aber das ist ein bisschen zu billig gedacht.
Ja, also wahrscheinlich würden jetzt die Feuerwehrleute sagen, ganz kurz muss man sagen, Flammen sieht man, Feuer muss man nicht unbedingt sehen.
Okay, ja, ja.
Das kann sich ja auch ein bisschen verstecken. Man muss vielleicht einen Schritt noch zurückgehen und sagen, unser Problem war ja, dass an dem Abend, also solange es noch hell war, keiner von den Löschhubschraubern der hessischen Polizei kommen konnte, weil wir hatten angefordert natürlich. Der eine war kaputt und der andere konnte nicht schnell genug beladen werden, also um vor Einbruch der Dunkelheit noch die Arbeit aufzunehmen. Und das ist jetzt insofern wichtig, das muss man vielleicht aber auch erklären, das ist da absolut nachvollziehbar. Die können natürlich auch bei Dunkelheit fliegen. Das Problem ist, die haben aber unten ja diesen Sack dranhängen, wo das Wasser rein muss.
Genau, wo die sich absenken, den volllaufen lassen, dann wieder raus.
Also allein dieser Vorgang ist im Dunkeln schon nicht ganz so trivial, aber wenn man dann mit so einem Sack dann da fliegt und man sieht ja die Hochspannungsleitungen überhaupt nicht, man weiß ja gar nicht, wo die sind und dann Hubschrauber da dran hängen bleibt, dann ist das auch nicht so gut. Also das ist einfach der Grund, warum die nachts dann nicht zum Löschen kommen. Aber nächsten Morgen um 5 war ja dann einer da und das war auch dringend nötig.
Also, den hat man dann auch hier überall gehört.
Den hat man gehört und in der Nacht haben die Feuerwehrleute es halt tatsächlich, also die sind da im Wald gewesen und haben versucht, die Glutnester zu finden, zu löschen. Aber das ist jetzt keine Übertreibung, wo man sagt, das ist wirklich lebensgefährlich gewesen. Aber letzten Endes haben irgendwo auch die Alternativen gefehlt, haben das alle sehr, sehr vorsichtig gemacht. Ich hatte da auch in der Lagebesprechung noch gesagt, also mir ist das eigentlich nicht recht, wenn meine Feuerwehrleute da reingehen, aber gut, das haben die am Ende auch selber im Griff und können das selber beurteilen. Die sind jetzt auch nicht da allzu tief rein, aber so, dass man, also das Ziel war ja eigentlich, zunächst mal die weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Und ich habe das wirklich erst so richtig verstanden, als ich das in diesem Einsatzleitwagen auf der Karte gesehen habe. Wir standen ja am Südzipfel des Burgwaldes. Ne? Das sieht ja erstmal relativ winzig aus, so das ist halt Wald, okay. Aber wenn man das mal auf der Karte sieht, dass nach Norden hin kilometerweise wirklich nur geschlossener Wald ist, also das hätte sich ja auch leicht bis Münchhausen noch weiter hochfressen können. dann weiß man, wie wichtig das war, dass man auf jeden Fall erstmal die Abriegelung geschafft hat, um die Fläche zu begrenzen, auf die dieser Brand stattfindet. Und das ist ja dann auch gelungen. Das sind dann zwar 27,5 Hektar, das ist nicht wenig, aber verglichen mit den, ich weiß nicht, wie vielen Quadratkilometern Wald, die da hinten dran kommen, ist das natürlich eine relativ kleine Fläche.
Aber wie macht man das? Wie begrenzt man so eine Ausbreitung? Geht man an Stellen ran, wo das Feuer noch nicht ist, und sägt man da alles nieder? Oder was macht man in dem Augenblick?
Also das wäre tatsächlich eine Option, aber das kriegt man so schnell gar nicht hin, sondern das wird über so einen Nassriegel gemacht. Also da, wo das Feuer nicht ist, da werden einfach Unmengen Wasser verteilt, dass das so feucht ist, dass das Feuer da nicht vorbeikommt.
Mhm. Und das hat dafür auch braucht man natürlich einen Hubschrauber am besten. Ne?
Dafür braucht man
den Hubschrauber. Wenn man den nicht hat, spritzt man also dauernd so eine Schneise da rein.
Ja, und man muss ja sehen, das muss ja auch flächendeckend alles sein und auch große Mengen Wasser in relativ kurzer Zeit da drauf, und das kriegen sie mit Hand natürlich nur schwierig hin, zumal man ja im Wald auch mit Feuerwehrfahrzeugen ganz schlecht manövrieren kann. Mhm. Also da kommt man einfach sonst gar nicht hin, dafür braucht man den Hubschrauber unbedingt.
Und wie hat man das gemacht, bevor der Hubschrauber da war?
Ja, alles vom Boden aus.
Alles
also versucht das vom Boden aus so in den Griff zu bekommen und eben im Wald zu verhindern. Also ich beispielsweise, das war ich jetzt nicht live dabei, das war ich nur aus den Erzählungen von unseren Feuerwehrleuten, die eben sehen, dass da das Feuer sich so vorarbeitet, dass man erstmal versucht, bei den Bäumen, bei denen es noch nicht ist, die Äste abzuschlagen, die trocknen, damit das eben nicht, also die Äste quasi benutzt, um sich weiter auszubreiten. Mhm. Und solche Dinge, aber das ist natürlich, das reduziert die Geschwindigkeit vielleicht, aber das verhindert letzten Endes auch nicht, dass es sich weiter ausbreitet. Und was ich sehr beeindruckend fand, ich war gestern Morgen, also Mittwochmorgen, dann relativ früh wieder dort, und dann hatten die gerade Bodentemperatur gemessen. Und sie dann sagten, also in 30 Zentimeter Tiefe hat der Boden 500 Grad.
Nein, echt?
Ja, weiß man auch.
Also kann man auch nicht mit Turnschuhen drauf.
Nee, das geht nicht so gut. Ja, aber weiß man auch, was für eine unglaubliche Energie da ja noch drin ist, ne, und die jederzeit natürlich wieder aufflammen kann. Und in einem trockenen Boden mit Hitze von oben hätte es auch jederzeit wieder losgehen können. Aber das ist tatsächlich verhindert worden. Das haben die Feuerwehren geschafft.
Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Wer hat die Einsatzleitung gehabt?
Die Einsatzleitung in dem Fall der Landkreis.
Das sagten Sie
eben schon. Der stellvertretende Kreisbrandinspektor.
Okay, und hat Kölbe irgendwie eine Rolle gespielt bei der Einsatzleitung wegen Ortskenntnissen?
Ja, wir waren als erstes vor Ort, unser Einsatzleitwagen, wir haben ja auch einen eigenen, der war auch die ganze Zeit da und hat eben die große Einsatzleitung quasi entlastet. Die haben, wie ich das jetzt noch richtig weiß, die haben quasi die Koordination des Funkverkehrs übernommen, einfach um die große Einsatzleitung zu entlasten. Dann kam ja noch eine Drohne zum Einsatz mit einer Wärmebildkamera, um einfach zu gucken, wo muss die Feuerwehr noch gezielt hin und da abzulöschen. Also da war ja unglaublich viel zu koordinieren. Allein die Versorgung der Feuerwehrleute war ja auch schon, es musste ja auch irgendwie aufgebaut werden. Die brauchten natürlich Unmengen Wasser, isotonische Getränke und natürlich irgendwo mal was zu essen. Das hat ein bisschen gedauert, muss man sagen. Also unsere Feuerwehrleute waren über 7 Stunden vorne an der Front, also wirklich ganz vorne. Wasser hatten wir
also im Grunde besorgt. Um 6 Uhr losgelegt.
Um 6 Uhr losgelegt.
Dann 7 Stunden.
Um 1 Uhr, halb 2, so langsam sind sie dann abgezogen, nach Hause gegangen, waren dann so um halb 2, 3, war 2, na, wahrscheinlich eher halb 3 zu Hause und mussten aber am nächsten Morgen um 8 Uhr schon wieder los und waren dann wieder 4 Stunden im Einsatz. Also
meine Güte, jedem, dem das nicht so klar ist, Ehrenamt, alles Ehrenamt.
Alles Ehrenamt und wie gesagt, Hunderte von Leuten, also das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein paar und der Rest, das sind irgendwie Berufsfeuerwehrleute, nee, es ist alles Ehrenamt, die sich da in diese Gefahr bringen und ja, eben in so einer Montur bei 40 Grad plus Feuer, also 45, 6 bis 47, 50 Grad, keine Ahnung, da mit einem Atemschutzgerät und einem Schlauch rumstapfen, also auch noch 20, 25 Kilo Gewicht mit sich rumschleppen und dann durchs Unterholz. Ne? Ich meine, versuchen sie da mal zu laufen. Das ist, ich glaube, da sind einige, haben sie sich auch mal daneben getreten, irgendwo drauf getreten, vielleicht auch hingefallen, keine Ahnung. Also wir hatten ja auch ein paar Verletzte, nichts Schweres zum Glück, aber das sind halt auch extrem schwierige Bedingungen für die Feuerwehrleute dort gewesen.
Was weiß man über die Ursachen, wie es zu dem Brand gekommen ist?
Ja, die Ursache ist, das ist irgendwie in dem Erntevorgang, der auf dem Feld stattgefunden hat, muss sich etwas von dem Stroh, dem Feinstaub, der entsteht, selbst entzündet haben. An das, also was man weiß. Ne?
Also diese Mähmaschine, ist die selber auch in Brand geraten dabei oder ist die weitergefahren, hat gar nicht erst gemerkt im ersten Moment, dass dann Feuer entstanden ist?
Also man merkt das schon relativ schnell. Ja. Also nicht, also der Mähdrescher hat jetzt nicht gebrannt, aber ich glaube, da waren auch, ich habe das nur gesehen, dass von ferne, der stand oben auf der Kuppe, dass da Feuerwehrleute dran waren mit so einem Handlöschgeräten. Aber was da jetzt genau war, das weiß ich gar nicht. Der, also Mähdrescher hat jedenfalls aus eigenen Kräften dann das Feld verlassen. Also das scheint nicht so schwer beschädigt zu sein. Aber ja, also man merkt das halt relativ schnell, wenn man irgendwann natürlich registriert, dass das Feld brennt, auf dem man gerade zugange ist.
Mann, oh Mann, das heißt, wir haben ja eigentlich irgendwie Glück im Unglück gehabt. Es ist schade, dass uns so viel Wald verloren gegangen ist, aber noch schöner, dass, wo es nun mal passiert ist, der Brand eingegrenzt werden konnte.
Ja, und das im Verhältnis, muss man ja sehen, ist sehr, sehr viel Wald gerettet worden. Also das ist keine unrealistische Option. Wenn da jetzt noch ein starker Wind geblasen hätte bei der Trockenheit, dann hätte man das Feuer vielleicht auch nicht so aufhalten können.
Gestern hatten wir die Sitzung der Gemeindevertretung und da können wir an dieser Stelle mal den Feuerwehrmenschen, den Männern und Frauen ausrichten, dass sich die Gemeindevertretung, natürlich inklusive Gemeindevorstand, auch echt, ich nenne es mal gerade, gerührt zeigt über solche Leistungen und so ein Engagement, was da vollbracht wurde.
Ja, und wir wollen mal nicht vergessen, dass in der Gemeindevertretung sind ja auch Feuerwehrleute, drei glaube ich, und zwei von denen, die auch die ganze Nacht tatsächlich im Einsatz waren, waren auch da. Also die haben dann auch noch ihre Pflichten als Gemeindevertreter wahrgenommen. Das ist auch schon beachtlich.
Also, danke, liebe Feuerwehrmenschen, für alles, was ihr getan habt und alle anderen, die Landwirte, die Bevölkerung, die geholfen hat und andere Einsatzwillige, die noch Engagement aufgebracht haben. Vielen Dank an alle.
Genau, vielen Dank und wir hoffen, dass uns das so bald nicht nochmal passiert.
Ja. Ciao, ciao, Herr Ried.
Machen Sie es gut.